Ja, Aufzeichnung läuft.
Wollen wir anfangen?
Ja.
Prima.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute wirklich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir im Podcast habe, nämlich Hannelore Ley. Und ich weiß gar nicht, Frau Ley, wie lange wir uns eigentlich schon kennen.
Das weiß ich ganz genau auch nicht, aber das sind ziemlich viele Jahre, mindestens 15.
Ja, ich glaube auch. Ich erinnere mich zumindest, dass wir bei meiner HSH Nordbank-Zeit noch gemeinsam in einer Zeitung, in einem Magazin waren.
Und schon zuvor, als Sie auch angeboten haben, Stiftungen zu beraten, die nicht Ihr Konto bei der HSH Bank haben. Und da haben wir als Stiftung im Vorstand Ihre Beratung mal gerne angenommen und konnten es gar nicht glauben, dass das kostenlos und selbstlos uns angeboten wurde. Und zwar waren wir da ins Hyatt Hotel gegangen, das es inzwischen ja gar nicht mehr gibt, in der Bugenhagenstraße, im Levante-Haus. Und da haben sie unseren Vorstand und die ersten und die Mitarbeiter des Kuratoriums auf einen Weg gebracht, auf einen guten Pfad.
Ja, und das war eins meiner Lieblingshotels, weil man da wunderbar nachmittags in einer Nische sitzen konnte, einen Kaffee trinken und ich habe dann in Ruhe mal lesen können, was im Büro nicht möglich war. Und es war einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Aber das heißt ja, liebe Frau Ley, Sie sind ja heute hier in dem Podcast unter anderem, weil Ihre Stiftung 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr gefeiert hat. Und für mich stellt sich natürlich die Frage und sicherlich auch für die Zuhörenden des Podcasts, wie sind Sie als Hannelore Ley auf den Gedanken gekommen, vor 20 Jahren diese Stiftung Kinderjahre zu gründen?
Das war ich gar nicht, das war mein Mann. In unserer Familie war soziales Engagement immer wichtig. Mein Mann hat sich sowohl in seiner beruflichen Tätigkeit über seinen Job hinaus sehr um Mitarbeitende gekümmert, um Auszubildende, um junge Männer überwiegend, die manchmal aus komplizierten Familienverhältnissen kamen, und hat schon gemerkt, dass man auf die auch nebenbei mal so ein Auge haben muss und ihnen vielleicht auch ruhig ein bisschen strenger, wir waren eigentlich immer sehr geradeaus und streng, sagen kann, was alles möglich ist, wenn man sich ein bisschen anstrengt und zusammennimmt und ein Ziel hat. Ziele erreichen war uns immer wichtig und das haben wir auch gut vermitteln können. Und so hat mein Mann sich vorgestellt, am Ende seiner beruflichen Tätigkeit, als er das Unternehmen verkauft hat, mit dem er sich sehr identifiziert hat und sich auch gefragt hat, wer bin ich, wenn ich nicht mehr Wolfgang Ley die Firma bin, sozusagen, wer hört noch auf mich, wer will noch meine Meinung hören, wie kann ich denn das Gemeinwohl weiterhin mitbestimmen und ja, helfen, wirken, mitwirken. Und wir kamen damals in Kontakt sehr mit Eske Nannen, die ja in Emden lebt und das Kunsthaus dort, die Kunsthalle in Emden betreibt, und waren da mit Freunden zusammen hingefahren zu einer Ausstellung. Und diese Freunde leben in Frankfurt, also das hat alles mit Hamburg überhaupt gar nichts zu tun, sind aber sehr engagiert im Stiftungswesen gewesen und darüber auch mit Eske Nannen im Kontakt. Und dort vor Ort haben wir uns dann über Stiftungen und welche Möglichkeiten man dadurch hat und welche Zielrichtungen es haben kann, unterhalten. Und das gefiel meinem Mann gleich sehr gut. Und jetzt will ich den Weg dahin gar nicht lange beschreiben, weil das sind ja dann viele Dinge, die man auf der Strecke sich denkt und darüber nachdenkt. Und man muss ja auch beschließen, ob man aus seinem Privatvermögen bereit ist, Geld da hineinzugeben. Aber wir sind dann dazu gekommen und haben gemeinsam beschlossen, eine Stiftung zu gründen, die Stiftung Kinderjahre. Und wie sage ich es mal, also fügungsweise kann man, glaube ich, nicht sagen, das Wort gibt es nicht, aber es war eine Fügung, dass mein Mann von Anfang an gesagt hat, wir sind beide Gründer, aber du bist die Vorsitzende. Ich sollte also von Anfang an Vorsitzende der Stiftung sein, und so wie es von der Stiftungsaufsicht vorgeschrieben war, haben wir natürlich darüber hinaus einen Vorstand gehabt, und er sagte, ich bin ja sowieso immer da im Vorstand, aber die Vorsitzende sollst du sein.
Und eine weise Entscheidung, oder?
Rückblickend ja. Nicht? Und ich habe gedacht, das ehrt mich ja, aber wie man sowas macht, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber fangen wir doch erst mal an.
Aber bevor wir zu den Anfängen kommen, ich höre raus, dass bei Ihnen und Ihrem Mann das Thema Verantwortung für die Gesellschaft schon während der unternehmerischen Tätigkeit
eine Rolle gespielt hat. Ja, schon immer. Verantwortung für die Gesellschaft. Mein Mann war im Winterhuder Bürgerverein im Vorstand und der Winterhuder Bürgerverein betreibt ein Altenheim noch heute, das Altersheim Winterhude. Und in dem Altersheim hatte ich mich schon immer eingebracht mit so Gesellschaftsnachmittagen für die Bewohner und habe dabei dann auch oftmals helfen können, wenn Anträge gestellt werden mussten für irgendwas und viele hatten auch Ansprüche auf irgendwelche Zuwendungen, ob es die Fußpflege oder sonst etwas ist, von denen sie gar nichts wussten. Und da konnten wir ganz viel unterstützen und vermitteln und haben aber auch fröhliche Kaffeenachmittage verbracht und Fasching gefeiert. Und das hat den alten Herrschaften ganz viel Spaß gemacht. Und wir haben auch kleine Ausfahrten gemacht. Das sind also sozusagen betreute Wohnungen, ist kein Pflegeheim. Die waren alle einigermaßen mobil, aber wohnten so unter dem Schutzdach des Winterhuder Bürgervereins, da habe ich mich eingebracht und mein Mann eben vielseitig und auch in der Innung, er war in der Elektroinnung und war Obermeister, also da auch immer wieder.
Aber können Sie einordnen, liebe Frau Ley, woher dieses philanthropische Bewusstsein kommt? Das bekommt man ja vielleicht nicht automatisch in die Wiege gelegt oder doch in Ihrem Fall?
Nee, eigentlich nicht. Im Elternhaus bei uns jedenfalls nicht und auch bei meinem Mann nicht. Seine Mutter war Kriegerwitwe und hatte 3 Söhne und das war durchaus nicht einfach. Und auch in meinem Elternhaus war es eher kompliziert, als dass man dafür sorgen kann. Aber uns waren immer, sowohl bei meinem Mann als auch bei mir im Elternhaus, die Pflichten eine wichtige Sache. Also das Motto immer erst die Pflichten stand an oberster Stelle und Disziplin und Pflichten auf einem ganz unterschiedlichen Niveau waren aber eine Lebensmaßgabe. Und als wir dann über das Thema Stiftung und auch bei meinem Mann über die Identifikation seiner Person, wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr das Unternehmen bin, kam auch wieder der Gedanke auf, welche Pflichten habe ich denn als Bürger und was kann ich denn noch tun? Und durch die Ausbildung von jungen Menschen hatte mein Mann auch ja wahrgenommen, wie die Generationen sich unterschiedlich entwickelt haben, wie Jugendliche zu Beginn seiner beruflichen Tätigkeit noch mit 14 Jahren zu einem Bewerbungsgespräch kam mit den Eltern. Vater hatte den besten Anzug an und die unterhielten sich darüber und erzählten auch, dass der Junge ein ordentlicher Junge ist und was weiß ich nicht alles. Und so zum Schluss seiner Tätigkeit war es so, dass so ein Junge da alleine ankam und wenn man den fragte, was sagen denn deine Eltern dazu, dass du Elektriker werden willst, dann kam die Antwort, das muss ich selber wissen. Mhm. Also das Interesse war schon viel weniger da im Elternhaus. Und er war der Meinung, dass man Jugendliche an die Hand nehmen muss, bis sie zu einer selbstständigen Entscheidung kommen können. Wir waren ja alle noch, Sie wahrscheinlich auch, lieber Herr Schiemens, mit 21 erst volljährig. Und die Jugendlichen wurden nun früher volljährig und wir hatten nicht mehr den Wehrdienst. Früher war das auch noch mal so ein Abschnitt Berufsausbildung, Bundeswehr. Und wenn man dann wiederkommt, hoffentlich werde ich übernommen von meinem vorigen Arbeitgeber. Und das hatte sich alles verschoben. Und das war der Gedanke, wo er der Meinung war, da könnte man ansetzen, da müsste man etwas tun.
Ja, das höre ich häufig, dass Menschen aus solchen Antrieben sich engagieren. Und ich erlebe auch häufig, dass dieser Rollenwechsel vom Unternehmer in den Ruhestand sich ja häufig die Frage stellt, was kann jetzt meine Rolle für die Gesellschaft sein?
Ja.
Sie sagten eben, Frau Ley, dass Sie dann ja in diesen Stiftungsvorsitz gerutscht sind.
Ja.
Ohne wirklich, so habe ich das rausgehört, zu wissen, was Sie da erwartet.
Ja, was soll ich jetzt wohl tun?
Was haben Sie denn dann zuerst getan?
Der Gründungsgedanke der Stiftung war, Schulkleidung an Hamburger Schulen einzuführen. Und das war natürlich ein Thema, mit dem ich mich auch gut beschäftigen konnte. Und wir haben dann so eine Fibel entwickelt, zusammen mit einer Oberstudienrätin von einer Schule südlich der Elbe, die an ihrer Schule Schulkleidung eingeführt hatte und die uns sehr unterstützt hat mit dem Thema. Und da gab es viel, was man erdenken und erarbeiten musste. Wie kann man Es ist ja heute durch die Technik alles sehr viel einfacher geworden, aber damals brauchte man auch für viele Sachen noch Papier und Schreiber. Und da war die Überlegung, wenn man also nun für eine Klasse Schulkleidung auswählt, wie macht man das? Also wer übernimmt die Bestellungen? Mhm. Wer wählt aus, wer was haben will? Wie wird es ankommen in der Schule? Wer verteilt es und so? Das ist heute mit Amazon und allen möglichen anderen Diensten sehr viel einfacher. Aber da haben wir erstmal eine Logistik entwickelt, wie man so etwas machen könnte. Und da habe ich mich sehr eingebracht. Und dann haben wir auch sehr überlegt, welche Teile braucht man. Also unten tragen die Schülerinnen und Schüler sowieso alle Jeans, alle dasselbe. Und wir wollen uns doch auf eine Kollektion Oberteile festlegen. Und zwar nicht nur ein T-Shirt und auf keinen Fall nur ein Cap, sondern etwas, was die auch tragen mögen, und sie brauchen auch mal einen Kapuzenpulli, so einen Hoodie, und sie brauchen auch mal etwas mit Kragen, also so ein, wie heißt sowas noch jetzt, so ein, also ein Sweatshirt, ein T-Shirt.
Ein Poloshirt.
Ein Poloshirt, ja. Genau. Und da haben wir also wirklich eine Kollektion entwickelt, die aus mehreren Teilen bestand, aber immer die Schulfarben und das Schullogo mit aufnahm.
Eine tolle Idee. Was war aber der Hintergrund, dass Sie sich um das Thema Schulkleidung gekümmert haben?
Weil wir zu der Zeit einmal ganz verstärkt hier in Hamburg Abziehdelikte hatten. Es gab so angesagte Marken, die alle haben wollten. Und auf dem Weg zur Schule oder...
Vielleicht müssen wir da für die älteren Hörerinnen mal sagen, was Abziehen bedeutet.
Ja, klauen. Ja. Ne? Wollte ich gerade im Ende mal das dazu sagen. Auf dem Weg zur Schule wurden die Kinder beklaut. Denen wurden die Blousons runtergerissen oder in der Turnhalle, wenn da die Kleidung hing, weil die Kinder nun Turnen- oder Sportunterricht hatten, wurden da von den Garderoben, also die Sachen wirklich geklaut. Und auf der anderen Seite, wer nicht die angesagte Marke trug, wurde auch nicht gewählt und nicht mitgenommen in der Schule. Also wenn Mannschaften oder Gruppen oder so etwas eingeteilt und gewählt wurden, wer da nicht die Marke hatte, stand immer abseits. Und wir hatten ja auch schon damals viele Gastschüler und Flüchtlinge und Familien hier, nicht erst seit 2015, die sich nicht immer alles leisten konnten. Und mein Mann dachte, oder wir waren der Überzeugung, dass es sehr viel einfacher wäre, wenn die Kinder einheitliche Schulkleidung haben, damit sie halt eben dann von diesem Markendruck befreit sind, die Elternhäuser und auch die Kinder. Und wir hatten damals eine Schulsenatorin, Frau Dinges-Dierich. Wir hatten zu viele Schulen, zu wenig Schüler. Viele Schulstandorte wurden geschlossen. Und alle Schulen sagten, wir sind wichtig. Unser Standort darf nicht geschlossen werden. Wir dürfen nicht mit anderen zusammengelegt werden. Immer wir. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wo ist denn das Wir-Gefühl? Warum zeigt ihr das nicht auch über einheitliche Schulkleidung? Und so sind wir wirklich Klinkenputzen gegangen, zu den Schulen gegangen, aber auch beginnend in Brennpunktgebieten, weil das da eben am stärksten ausgeprägt war, diese Unterschiedlichkeit und auch diese Ungerechtigkeit und auch die Grobheit, mit der abgezogen, also geklaut wurde. Die Kinder wurden richtig zusammengekloppt. Ja. Nicht? Und haben dann in den Schulen erfahren, welche Sorgen die Schulen haben. Die sagten, Schulkleidung finden wir toll, aber wissen Sie, was hier bei uns läuft. Und es gab noch nicht den Ganztag. Es gab kein Schulmittagessen. Einige Schulen haben aber trotzdem ihren Kindern nach dem Unterricht, der um 13 oder 13.30 Uhr meistens endete, noch ein Essen angeboten und noch ein, zwei betreute Stunden am Nachmittag, weil die wussten, wie es in den Elternhäusern aussah. Und die sagten uns dann zum Teil, also wir können dieses Angebot mit Schulmittagessen gar nicht mehr aufrechterhalten. Unser Caterer hat uns gedroht, wenn wir jetzt nicht endlich was bezahlen oder die Schulden bezahlen, die wir bei ihm haben, dann muss er seine Mitarbeiter entlassen. Er kann uns einfach nicht mehr beliefern. Und da haben wir wirklich angefangen, an vielen Schulen Löcher zu stopfen, Sorgen, also einmal Schulden beim Caterer bezahlen, einmal eine Honorarkraft zu bezahlen, die in der Nachmittagsbetreuung die Kinder beaufsichtigte. Man konnte sowas in fast keinem Fall von irgendwelchen Eltern erwarten. In meiner Schulzeit gab es noch die Schulmütter, die Pausenmütter. Aber das ist in der heutigen Zeit schon ein bisschen schwieriger. Und auch in den Brennpunktgebieten haben wir sehr viele große ausländische Familien. Da sind einfach auch viele Kinder noch zu Hause und die Mütter können gar nicht weg. Sondern im Gegenteil, sie erwarten die älteren Geschwister möglichst schnell zu Hause, damit die im Haushalt mithelfen und die jüngeren Geschwister
betreuen. Bevor wir jetzt auch auf die anderen Themen kommen, was ist denn aus der Schulkleidung geworden?
Leider nichts. Leider nichts. Also wir haben an einigen Standorten gehört, wir haben Schulkleidung und die hatten dann tatsächlich ein einheitliches Cap oder die hatten ein Tuch und wenn der Chor oder die Sportgruppe irgendwo auftrat, dann trugen sie das. Aber nur ganz wenige Schulen waren bereit und sie wollten es auch nicht finanzieren können. Wir wollten es gerne den Elternvertretern, dem Elternrat vorstellen. Dafür war keine Zeit. Also rundherum wurde uns gesagt, ja, also wir finden es gut, aber dafür ist kein Raum im Moment.
Aber Sie hatten doch bei Ihrer wunderbaren Jahresauftaktveranstaltung einen Kinderchor.
Ja.
Wenn ich mich erinnere, hatten die aber einheitliche Kleidung an.
Das waren die Dulsberger Chorkatzen. Ja. Und die haben alle ihre Chor-T-Shirts, die wir auch immer kaufen, denn die wachsen ja auch mal raus und die verbrauchen sich auch. Und da, wo eine Schule gesagt hat, also wir möchten gerne vielleicht wirklich eben nur ein T-Shirt mit unserem Logo, haben wir es auch finanziert und umgesetzt. Aber so wie wir es wollten, dass es verpflichtend eingeführt wird. Und die Schulbehörde hat uns da sogar unterstützt, weil jede Schule eine Hausordnung hat und die Hausordnung gebe eine solche Weisung her.
Ja.
Aber es war einfach die Kraft und der Platz in den Schulen nicht dafür da, das umzusetzen. Und durch die vielen Sachen, die wir dann oder die vielen Themen, mit denen uns die Schulen dann konfrontiert haben, sind wir wirklich zu dem Ergebnis gekommen, also im Moment gibt es was Wichtigeres. Wir würden es toll finden, ich würde es noch heute toll finden. Es war im letzten Jahr auch gerade noch mal wieder eine Diskussion hier in Hamburg. Aber es wird flächendeckend leider sich nicht einführen lassen, obwohl jeder es aus dem Ausland kennt. Ja. Und wenn man so im Zweiergespräch darüber spricht, höre ich immer nur, dass die Leute es gut finden würden. Aber wenn es dann um eine ganze Schule geht, anscheinend geht es nicht.
Jetzt würde ich gerne noch mal auf die Dulsberger Chorkatzen zurückkommen, die ja bei ihrem Jahresempfang für die 250 Gäste, die sie hatten, gesungen haben. Und ich hab sehr wahrgenommen die Fröhlichkeit dieser Sängerinnen und Sänger, dieser Kinder und die Berührtheit. Also wir als Zuhörer waren alle berührt, aber liebe Frau Lei, Sie waren ja auch sehr berührt von dem, was diese jungen Kinder dort aufgeführt haben. Wie ist der Zusammenhang von Ihrer Stiftung zu diesem Chor? Wo kommt die Beziehung her?
Wir haben als Stiftung nun über die Jahre diverse Schulpartnerschaften geschlossen. Wir arbeiten also nur mit Partnerschulen zusammen und dieser Chor besteht aus Kindern der Grundschule. Es gibt die Grund- und Stadtteilschule in einem Gebäude, also eine große, große Schule. Es ist der Grundschulchor der Grundschule Alter Teichweg. Und diese Schule ist seit ganz vielen Jahren unsere Partnerschule. Und wir arbeiten sehr eng über ganz viele verschiedene Projekte zusammen und kennen dadurch auch diese Chorkinder und es war irgendwann mal, glaube ich, die erste Frage, ob wir diesem Kinderchor diese T-Shirts finanzieren könnten, weil sie gerne sich wünschten, dass der Chor einheitliche T-Shirts hat und ich war gegen T-Shirts, weil kleine Kinder, das sind ja immer Kinder der zweiten bis vierten Klasse, die haben noch nicht so eine richtige Figur. Und manche sind auch dann ein klein bisschen dicker. Und da sehen T-Shirts oft nicht so hübsch aus. Und da macht der Kragen von dem Hemdchen dann schon ganz viel aus. Und dann war es meine Entscheidung, die kriegen immer nur diese Poloshirts und ich übernehme das, die auch immer zu kaufen und nachzukaufen und mit diesem Chorkatzen-Logo dann zu versehen zu lassen, wenn die neue brauchen. So ist dieser Kontakt schon ewig alt. Und wenn wir Veranstaltungen haben, laden wir diese Kinder gerne ein, weil sie halt eben so fröhlich ihren Standort auch repräsentieren. Und auch, wir hatten ein Kind dabei mit einem blauen Auge. Die haben auch kein leichtes Leben, kein leichtes Schicksal. Es ist ein multikultureller Chor. Die Schule ist multikulturell. Sie haben 80 verschiedene Nationen dort an einer Schule. Und in jedem Elternhaus wird eine andere Sprache gesprochen. Und das meine ich nicht nur auf die Sprache bezogen, sondern auch auf die Erziehung bezogen. Und wenn da etwas nicht so funktioniert, dann gibt es auch mal eine heftige Ohrfeige. Und dann kommt auch mal ein Kind mit einem blauen Auge zur Schule, ist aber trotzdem fröhlich und singt und hat Spaß und ist glücklich, weil es in der Schule auch gute Strukturen erlebt.
Und ich konnte auch sehen, dass das eine oder andere Kind auch sehr stolz war, insbesondere als die auf der großen Leinwand im Planetarium sich selber entdeckt haben, ging so ein ganz stolzes Lächeln über die Gesichter dieser kleinen Kinder.
Ja. Wir laden die auch gerne ein an besondere Orte, wenn wir in einem schönen Hotel feiern oder so wie hier im Planetarium. Und das ist für die Kinder eine unglaubliche Wertschätzung, dann an einem solchen Ort sein zu dürfen. Und ich habe am Anfang immer gesagt, wenn die auftreten, dann müssen wir ihnen hinterher dafür etwas schenken, weil sie für uns gesungen haben. Aber die Chorleiterin sagte, nein, das gar nicht. Es ist ein Geschenk, dass die kommen dürfen. Das bedeutet den Kindern ganz viel. Und wir versorgen sie natürlich auch immer mit Essen und Trinken. Und dann einfach alles nehmen zu dürfen, was da angeboten wird an Essen und Trinken und von der Schule mit einem Bus abgeholt zu werden und dorthin gebracht zu werden, das ist für die schon so etwas Besonderes und so ein großes Geschenk, dass sie darüber hinaus gar nichts brauchen. Und manchmal spendieren wir dann noch für die nächste Chorprobe ein großes Eis oder so. Und in diesem Fall waren die eben so fasziniert, als sie sich da an der Kuppel sahen. Und sie haben ja auch zu Sterntaler eben gesungen. Und es kamen ja dann die ganzen Sterne vom Himmel. Und die konnten ja mit einmal gar nicht mehr weitersingen, weil sie so beeindruckt davon waren. Sie haben ja nur den Refrain dann wieder mitgesungen. Und da haben wir jetzt gesagt, wir laden den ganzen Chor einmal zu dieser Sterntaler-Aufführung ein. Und das wird jetzt im April an einem Nachmittag sein, da kommen sie alle. Der Chor besteht ja aus 80 Kindern und wir laden dann immer 50 ein, weil 50 immer nur in einen Bus passen und es können auch nicht immer alle. Und da kommen aber alle 80 und dürfen dann diese Sterntaler-Aufführung da sehen.
Auf Ihrer Webseite kann man lesen, dass Sie in über 100 Maßnahmen mindestens 3000 Kinder betreuen. Mögen Sie jetzt neben der Schulkleidung und dem Chor uns vielleicht mit reinnehmen, was für Maßnahmen sind das denn noch?
Wir haben ein Leuchtturmprojekt, das ist unser Projekt Learning Kids. Wir gehen an 3 Tagen in der Woche mit Schulklassen in verschiedene Hamburger Unternehmen. Das sind dann auch Partnerunternehmen, mit denen wir uns darauf verständigt haben, dass wir sie besuchen und mit Schulklassen besuchen, um den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Berufswelt zu geben und ihnen auch verschiedene Unternehmen vorstellen, denn die Kinder kennen oftmals nur ganz wenig verschiedene Berufe, weil der Blick aus dem Elternhaus halt eben auch nicht die ganze Spannbreite zeigt. Und ich glaube, auch wir alle haben nicht die Vorstellung davon, wie viel unterschiedliche Berufe oder auch Studienfächer es jetzt momentan gibt. Ich könnte es also nicht sagen. Aber durch diese Besuche in Partnerunternehmen können wir den Kindern Einblicke ermöglichen und ihnen vielleicht auch schon mal die Überlegung mit auf den Weg geben, was ihnen gefallen könnte, was ein berufliches Ziel sein könnte. Und in einigen der Familien gibt es niemanden, der berufstätig ist, niemanden, der zur Arbeit geht. Und das finde ich ganz besonders tragisch, denn zu Hause herrscht die Meinung vor, du musst früh aufstehen, der Chef ist immer böse und du kriegst zu wenig Geld, darum machen wir das nicht. Und das darf einfach nicht sein. Kinder müssen erleben, dass Menschen, die berufstätig sind, ganz normale Leute sind. Und aus unserer Sicht, wir brauchen die alle. Wir wissen, wie groß der Fachkräftemangel ist. Wir können kein Kind verloren geben. Vielleicht sitzt in irgendeiner Klasse jetzt unser nächster Bundeskanzler. Wir wissen das ja gar nicht. Wir müssen sie alle fördern und alle mitnehmen. Und sie müssen immer, so wünschen wir uns das, als ganze Klasse in ein Unternehmen gehen. Denn sie sollen auch kennenlernen und erfahren, was sie nicht gut finden. Die sollen nicht alle toll finden, wie man bei Harry Brot oder bei Magnus Mineralbrunnen arbeitet oder wie man im Alsterhaus oder in einem Hotel arbeitet. Sie sollen auch gucken, was sie gut finden und was sie nicht gut finden und hinterher eine Meinung dazu haben. Nicht einfach nur sagen, nein, will ich nicht, sondern auch sagen können, ja, das habe ich mal gesehen und da muss man viel zu früh aufstehen, das liegt mir nicht oder das ist zu weit weg oder mit solchen Instrumenten mache ich nichts zu tun haben. Also irgendwie begründen können, warum es ihnen nicht gefällt und warum sie sich nicht dafür entscheiden.
Also auch ein Einblick in die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten.
Genau.
Ja, das ist ein Leuchtturm.
Das ist ein Leuchtturm. Dann, also wir haben drei Projekte im Sozial-, mhm, im Bildungsbereich. Das ist einmal das Learning Kids. Dann ist es die Leseförderung, die wir anbieten an verschiedenen Schulen. Und dann ist es unser Projekt Natur erforschen. Wir legen an vielen Schulen Schulgärten an. Und die Arbeit im Schulgarten ist im Stoffverteilungsplan der Schule integriert. Und da kann es dann große Ausweitungen geben auf das Thema Klima und Co. und all die Themen, die heute wichtig sind. Man kann Bienenpatenschaften, mhm, übernehmen, einige Schulen imkern. Also über den Bereich Natur erforschen können wir ganz viele Kinder erreichen. Denn wir haben in unseren Klassen viele Kinder, die im Lernen eben nicht so gut sind, die aber mit den Händen viel machen können. Und in einem Schulgarten wird ja nicht nur gepflanzt und gegraben, da kann ja auch gezimmert werden, wenn man ein Insektenhotel baut oder eine Kräuterschnecke anlegt und einen Teich anlegt. Also da kann man ganz viel machen. Das sind diese drei großen Bildungsprojekte. Und im sozialen Bereich haben wir einmal unser Charity Outlet. Da werden Geringverdiener und Studierende mit Kleidung versorgt zu ganz niederschwelligen, ja, Preisen. Zwischen 1,50 Euro und 10 Euro bieten wir Kleidung an. 1,50 kostet eine Unterhose oder eine Strumpfhose, mhm, und 10 Euro ein Wintermantel. Und es ist aus dem Rücklauf vom Online-Versand eines großen skandinavischen Textilherstellers. Es ist alles neue Ware, die vielleicht schon mal anprobiert ist, aber keine Secondhand-Kleidung. Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil die Menschen da in so eine quasi Konsumsituation kommen.
Und da haben wir das Thema ja Kleidung wieder.
Ja.
Wo Sie ja vorhin gesagt haben, Schulkleidung, und deshalb, weil nicht alle sich alles leisten, ja, können und es offensichtlich ja auch Familien gibt, die ja noch nicht mal die Grundausstattung, ja, für ihre Kinder finanzieren können. Und die kommen dann zu Ihnen in diesen Outlet-Store.
Die kommen nach Stalzhoop in unser Outlet und können sich da Kleidung aussuchen und, mhm, wir geben, im Moment können wir es nicht, weil wir zu wenig Kleidung für Kinder haben, aber wir geben ansonsten auch über die Schulen an besonders bedürftige Familien ein Kleiderteiler-Gutscheinheft aus. Da können für ein Kind 30 Kleidungsstücke im Jahr abgeholt werden, völlig kostenlos. Da müssen wir aber sehr aufpassen, weil da die Mama eben auch mal was aussucht, was sie selber haben will. Und dann steht so ein 7-Jähriger vor einem mit einem relativ großen Frauenpulli. Mhm. Und man sagt, und das ist für dich, probier den mal an. Das will ich jetzt wirklich mal sehen, ob der dir passt. Und dann sagt er ganz entsetzt, nein, der ist für meine Mutter. Und das finden wir dann wieder nicht, mhm, fair. Aber das ist so, wenn einer gar nichts hat, versucht er Wege zu finden, wie er irgendwas bekommen kann.
Weil auch die Mutter was zum Anziehen
braucht. Die Mutter braucht auch was, mhm, aber wir möchten natürlich auch nicht, dass die Mutter dem Kind was nimmt, denn dem Kind wird schon sowieso sehr viel genommen.
Ja.
Aber wir denken, also für 5 Euro ein Pullover, ein wirklicher schöner, warmer Winterpullover, würde bei uns 5 Euro kosten. Das muss man vielleicht irgendwie schaffen können, denn
stimmt,
gar nichts kriegt ja keiner. Transferleistungen, ja, sind ja da. Und wenn wir auch manchmal sehen, ich will jetzt gar nicht schlecht über die Eltern sprechen, die brauchen ja auch schöne Erlebnisse, aber sie haben dann so Fingernägel, die auch viel Geld kosten oder Wimpern, die viel Geld kosten und der Pulli soll nun über das Gutscheinheft des, mhm, Kindes bezahlt werden, das finde ich dann auch nicht fair.
Verstehe ich. Und ich habe irgendwo, oder Sie haben es sogar mir erzählt, Sie schnippeln auch mit den Kindern.
Das ist ein Kochkurs. Aber ich will noch das zweite Projekt, bitte, aus der sozialen Schiene sagen, denn wir finanzieren auch Frühstück an einigen Schulen. In Hamburg gibt es den überall in Deutschland, aber auch in Hamburg, ist tätig der Verein Brotzeit, der Schulfrühstück an Grundschulen anbietet. Eine ganz großartige, wundervolle Einrichtung, aber halt nur für die Grundschulen. Und die Fünftklässler und Siebtklässler haben auch Hunger.
Stimmt.
Und wir haben jetzt einige Schulen, bei denen der Bedarf eben sehr groß ist, die wir mit Frühstück versorgen. Wir geben denen ein Budget, für das sie einkaufen können im Monat und haben einen Lieferanten für Molkereiprodukte. Bei dem können sie bestellen, der bringt denen das im Rahmen dieses Budgets. Und wir haben eine Bagelproduktion, die einen sehr hohen Anspruch an ihre Ware hat und manchmal auch Bagels produziert, die eine kleine Blase haben oder nicht so richtig kreisrund sind. Und die nennen die liebevoll Schrottis. Und diese Schrottis dürfen wir abholen. Wir haben einen mobilen Rentner, der holt jeden Dienstagmorgen ein paar Kartons Schrottis da ab und bringt sie an die Schulen, die auch Molkereiprodukte beziehen. Und so können wir da ein Frühstücksangebot an den Schulen machen. Das ist also das Zweite im sozialen Bereich. Und dann ist es so, dass wir gerne hören auf die Wünsche, die unsere Schulen haben. Also wir wollen es uns nicht zu leicht machen und gar keine eigenen Ideen entwickeln, aber wir möchten auch zuhören, was Schulen brauchen, denn an jeder Schule ist etwas anderes wichtig und Kochen und Hauswirtschaft findet eigentlich erst in den weiterführenden Schulen statt, also so nach der 5. Klasse. Aber die Kleinen mögen das auch sehr gerne. Und wir haben mit einem Partner zusammen im Oberhafen eine Schnibbeldisco eröffnet. Und da laden wir Grundschulkinder ein. Immer jede Woche dienstags kommt eine Schulklasse und die schnibbeln dann gemeinsam Obst und Gemüse. Und da gibt's erst so eine kleine Warenkunde. Die Kinder kriegen erstmal verschiedene Gemüsesorten gezeigt. Man kann ihnen einen Kohlrabi, eine Kartoffel, einen Rettich zeigen und fragen, weißt du, was das ist? Und sie sagen immer nur Melone, weil sie nichts kennen. Erstaunlicherweise, und ich finde es so kurios, dass sie immer wieder Lust haben, Melone zu rufen, wenn man irgendwas hochzeigt. Eine Karotte kennen die meisten. Sie sagen aber nicht Karotte, jeder sagt was anderes dazu, wir ja vielleicht auch, Wurzel, Möhre, Karotte. Aber das können sie definieren. Aber ein Kohl oder so, das wissen sie alles nicht, was es ist. Und wir sagen ihnen dann auch, was regionales Gemüse ist, dann das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und es geht bei dieser Schnippeldisco dann darum, den Kindern die Gemüsesorten zu zeigen und vorzustellen, ihnen zu erklären, was hier bei uns wächst, was regionales Gemüse ist und was in der Saison wächst. Und dann muss man den Grundschulkindern schon erstmal erklären, was Saison ist und was regional ist. Und wenn sie das dann kapiert haben, dann freuen sie sich. Und dann sagen wir Ihnen auch noch, dass es so etwas gibt, wie ein Zeugnis für Gemüse, nämlich es muss alles gerade und schön und besonders sein. Und wir verarbeiten hier in unserer Schnippeldisco auch Wurzeln, die zwei Beine haben oder eine Kartoffel, die herzförmig ist oder halt zeigen Ihnen dann irgendein Gemüse, das auch besonders
also
ist.
Also auch und da die Schrottis.
Ja, auch da die Schrottis, genau. Und da versuchen wir Ihnen zu erklären, dass wir damit der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken wollen. Also es hat diverse lehrreiche Aspekte und dann wird halt eben das Gemüse geschnippelt. Wir zeigen Ihnen nochmal, wie man das schön klein schneidet. Wir schaffen jetzt in diesem Jahr, das war sehr improvisiert 2 Jahre da in der alten Gleishalle, und wir schaffen jetzt aber eine richtige Außenküche dafür an, um es zu perfektionieren, weil es toll ist und wir wollen das Programm unbedingt fortsetzen. Und dann wird gekocht, also dann wird ein großer Topf mit Brühe auf eine Kochplatte gesetzt und dann beginnt Disco. Also erst war Schnippel, jetzt ist Disco. Die Kinder dürfen auf einem Stick Musik mitbringen und es sind eben kleine Grundschulkinder. Und in die alte Gleishalle ist der ehemalige Gemüsebahnhof von Hamburg.
Das sehr, sehr passend ist.
Ja.
Der ideale Ort dafür.
Ja, und wir haben ein Gleisbett mit Sand vollschütten lassen vor 2 Jahren. Und der Spielsand ist da immer noch drin. Und wir haben da Schaufeln und alles Mögliche drin. Und die Kinder spielen dann zum Teil da in dieser Sandkiste und finden das toll. Und andere spielen oben. Wir haben da so ein Jenga-Spiel und so ein Vier-Gewinn-Spiel. Sie können da machen, was sie wollen, aber sie können auch tanzen. Und erst ist das immer ein bisschen peinlich, bis der Erste anfängt zu tanzen. Aber nachher tanzen sie, bis die Suppe kocht. Und das finden die toll, sich da austoben zu dürfen und bewegen zu dürfen. Und keiner sagt, ihr seid zu laut oder stopp oder lasst das oder fasst das nicht an. Sie dürfen alles machen. Es ist nur eine halbe Stunde, länger dauert es gar nicht. Und dann kommt wieder jemand und sagt ihnen so, jetzt decken wir den Tisch und dann wird für alle gemeinsam der Tisch gedeckt. Auf einem großen Tisch steht alles, was man braucht am Esstisch, um zu essen. Also man überlegt erstmal, was brauche ich denn? Ein Löffel, eine Serviette, ein Teller, ein Glas für meinen Apfelsaft und
so weiter. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass viele gar keine Serviette brauchen.
Nee, die brauchen eigentlich gar nichts. Nicht? Also wissen Sie nicht. Die, von zu Hause kennen Sie den Ring Fleischwurst aus dem Kühlschrank und da beiße ich ab.
Okay.
Na? Also Sie lernen, den Tisch zu decken und zwar auch so, dass jeder gut sitzt. Du hältst Abstand zu deinem Nachbarn und du schmeißt nichts über den Tisch. Du machst das alles ordentlich, weil wir ja hier eine Gemeinschaft sind. Ne? Und dann wird der Tisch gedeckt, dann wird zusammen gegessen und zuerst denken Sie alle, oh Suppe. Und so eine Suppe aus solchen Gemüsen hatten sie noch nie, also das wollen sie alles bestimmt nicht. Und dann essen die mit so einer Wonne diese Suppe, weil sie erstens gut schmeckt, sie schmeckt immer toll. Und die haben dann auch Hunger und haben getobt und haben geschwitzt vielleicht. Und dann ist das alles ganz super schön. Und dann, wenn das alles fertig ist, wird alles Geschirr abgeräumt, in eine große Plastikwanne gestellt und dann geht's zurück in die Schule. Das ist die Schnippeldisco.
Aber Frau Lai, wie organisieren Sie das alles? Das ist ja ein buntes Programm, ein vielfältiges Programm. Wie ist die Struktur Ihrer Stiftung?
Die Organisation dieser Termine macht meine Mitarbeiterin und es ist wirklich sehr zeitaufwendig, das muss ich sagen. Viele Termine liegen fest, weil sie regelmäßig sind. Schnippeldisco immer dienstags. Da schreiben wir an die Schulen in jedem Schulhalbjahr, dass jetzt von dann beginnend wieder die Schnippeldisco beginnt und fragen die Schulen, wann möchten sie? Und die Schulen antworten dann, dann möchte ich und dann möchte ich. Und das geht da immer first come, first serve. Also wer seinen Termin als erster nennt, für den wird er auch eingetragen und dann bekommen die eine Bestätigung und dann ist Thema Schnippeldisco schon mal innerhalb von 2 Tagen völlig erledigt. Ja. Für das Learning Kids Programm verabreden wir zuerst Termine mit den Unternehmen, tragen sie in eine Liste ein. Dann laden wir alle Ehrenamtlichen, die die Gruppen zu den Unternehmen begleiten, ein, zu uns in die Stiftung, haben dann schon eine Excel-Tabelle mit den Zielunternehmen und fragen, wer geht mit, wohin. Und dann meldet sich jeder zu dem Unternehmen, zu dem er gerne gehen möchte. Dann haben wir schon mal den zweiten Punkt. Das ist eine gemütliche Stunde bei uns am großen Tisch. Und als nächstes werden dann wieder die Schulen angefragt. Und da haben wir dann von den Unternehmen oftmals so eine Maßgabe. Wir möchten ab der 7. Klasse, wir möchten im Moment nur sehr große, wir können auch ab 5. Klasse. Und die entsprechenden Schulen fragen wir dann an und wissen auch immer, weil man das über Excel ja heute alles ganz toll pflegen kann, wer zuletzt wo war und fragen dann nicht das zweite Mal hintereinander jemanden, ob er zu Jungheinrich möchte, sondern fragen dann eine andere Schule oder wir gehen auch in die Hamburger Bürgerschaft. Da brauchen wir dann auch schon mal eine Schule, der wir noch ein bisschen mehr zutrauen, die gute Fragen formulieren können und so. Das steuern wir so ein bisschen, aber es ist einfach und übersichtlich. Und wenn dann Sie, müssen die
wenn,
nur noch...
Wenn Sie das so erzählen, dann klingt das so. Aber dass wir, wie viele Haupt- und Ehrenamtliche haben Sie denn in Ihrem Team?
Wir haben 40 Ehrenamtliche, wir haben 40 Partnerschulen und 40 Ehrenamtliche. Das ist Zufall. Wir sagen nicht, wir brauchen zu jeder Schule einen Ehrenamtlichen, aber so viele sind es. Und die unterschiedlichen Ehrenamtlichen, wir haben andere Ehrenamtliche für die Leseprojekte als für Learning Kids und für Museumsbesuche wieder andere als auch, wir nennen also einige Unternehmungen auch Stiftung Kinderjahre unterwegs, weil wenn wir in den Tierpark gehen oder ins Museum, das ist für mich nicht mehr dieses Berufe erkennen und erklären, wie es bei Learning Kids ist. Also dafür haben wir auch wieder andere Ehrenamtliche und jedes ist so eine Gruppe und wir haben Gruppen, also einmal einmal Stiftung alle, einmal Ehrenamtliche, einmal Damen, einmal Herren, einmal Lese, also einmal Learning Kids. Und man braucht doch heute nur noch auf den Knopf zu drücken, dann schmeißt doch der Computer sofort alles raus.
Das stimmt.
Das geht ganz prima und einfach.
Und ist es schwer, Ehrenamtliche zu finden?
Eigentlich nicht. Wir hatten immer einen guten Zulauf von Ehrenamtlichen. Wir sagen den Ehrenamtlichen auch immer sofort, wie verpflichtend es für uns ist und was wir von ihnen erwarten, was ich vorhin schon einmal sagte, wie viel Zeit hast du? Einmal in der Woche, im Monat, im Jahr. Und dass es dass für uns die Verlässlichkeit das Allerwichtigste ist. Denn die Kinder an unseren Partnerschulen werden im Elternhaus sehr oft enttäuscht. Und morgens verspricht Mutter oder Vater dem Kind irgendwas, wenn du heute nach Hause kommst, machen wir das und das. Und wenn das Kind nach Hause kommt, ist davon gar nicht mehr die Idee. Und wenn wir den Kindern sagen, wir kommen, dann sind wir auch da. Und da geht kein Weg dran vorbei. Und das versuchen wir den Ehrenamtlichen wirklich so klar zu machen. Und es ist noch nie passiert, dass etwas ausfallen musste, weil der oder die Ehrenamtliche nicht konnte. Das haben die wirklich verstanden, wie wichtig das für uns ist. Und die, die das so verstanden haben, die bleiben uns auch treu. Und wir haben jetzt gerade durch eine Möglichkeit, in der ich Aufmerksamkeit darauf noch mal lenken konnte, mehrere neue Ehrenamtliche gewonnen. Und wenn so 6 oder 7 Personen sich bei uns melden und sagen, die sagen dann immer, ich möchte gerne bei Ihnen mitmachen. Und wir uns dann unterhalten haben und das alles nochmal so zusammen durchgegangen sind, davon bleiben dann 3 oder 4, die wir dann auch wirklich übernehmen können. Und bei einigen ist es dann so, dass die sagen, ja, also sie möchten es gerne, aber jetzt kommen noch mal so private, Silberhochzeit der Eltern und dann wollen wir noch mal eine große Reise machen und dann ist noch mal dies und dann ist noch mal das. Aber ab Juni könnte ich dann, von denen hören wir nie wieder was. Ja. Also, dass ich jetzt diese Leute so ein bisschen angesprochen habe, war dadurch, dass ich in einer Talkshow Gast war. Und es ist so, wenn man dann da erzählt von der Arbeit der Stiftung, dann spricht es viele Menschen an und sie möchten sich auch so in diesem Glanz der Stiftungsarbeit wiederfinden. Und wenn wir dann aber, was man vielleicht in der Talkshow nicht ganz so hart rüberbringt, sagt, wie der Alltag so aussieht und auch wie unsere Schulen sind und unsere Kinder sind und auch welche Verpflichtung dahinter steht, dann fallen schon mal so das die eine oder andere wieder raus.
Vielleicht auch an der sympathischen und einladenden Art, wie sie
vielleicht
für die Arbeit werden.
Bin ich da braver in der Talkshow als im wirklichen Leben. Aber es hat keinen Zweck. Wir kennen die Menschen nicht. Ich kann die nicht auf die Schulen loslassen, wenn ich ihnen nicht ganz, ganz klar gesagt habe, was wir erwarten.
Hätten Sie da vor 20 Jahren geglaubt, dass Sie jemals in der Talkshow sitzen?
Nee.
Mit dem Gedanken, den Ihr Mann Ihnen mitgegeben hat?
Nee, also ganz und gar nicht.
Sie werden ja, und wir müssen langsam zum Schluss kommen, was ich sehr schade finde.
Ja.
Sie werden ja an der einen oder anderen Stelle auch als Charity Lady bezeichnet.
Ja, finde ich doof.
Das habe ich mir gedacht.
Ja. Aber wenn es hilft, ist es auch wieder gut. Also ich würde mich so nie bezeichnen und wenn ich das lese, denke ich auch, was meinen die eigentlich damit? Was ist denn Charity? Ja. Also was wir an den Schulen machen, hat nichts mit Charity zu tun. Und vielleicht meinen die, wenn man eine Veranstaltung macht, über die man versucht, Geld einzuwerben, um damit dann Projekte zu bearbeiten, vielleicht ist das für die Menschen Charity. Aber die, die sowas schreiben, haben eigentlich nicht richtig nachgedacht. Vielleicht denken sie, sie machen mir damit ein Kompliment, aber ich sehe es nicht so. Aber ich bin auch nicht böse drüber. Also alles, was hilft, ist gut.
Und tatsächlich habe ich diesen Begriff immer nur im positiven Kontext gelesen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube auch, dass die Menschen den Glanz sehen, die Wertschätzung, die sie gegenüber ihren Ehrenamtlichen, aber auch den Kindern zeigen und auch den Spenderinnen und Spendern. Ja. Denn die spielen ja bei ihnen auch eine wichtige
Rolle. Ganz wichtig, ja.
Und dass man, wenn man diesen Glanz sieht, natürlich ganz schnell an diese üblichen Glamour-Veranstaltung, Charity.
Ja, in unserem Neujahrsempfang, in dem Jahresempfang, da sagte ja eine der Protagonistinnen auf der Bühne, sie wünscht mir, dass ich weiterhin eine Wunscherfüllerin sein kann.
Ja.
Und das fand ich auch ganz zauberhaft, denn ein Teil unserer Arbeit ist ja so nach unserem Leitfaden das, was wir machen wollen. Aber ich habe das ja auch schon gesagt, wir hören auch auf die Wünsche, die Schulen haben. Und das denke ich gerne, das mache ich, das ist vielleicht ein bisschen märchenhaft und vielleicht ein bisschen kindhaft, aber eine Wunscherfüllerin für die Kinder in der Schule will ich gerne sein.
Vielleicht die letzte Frage, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, was denken Sie, werden die großen Herausforderungen Ihrer Arbeit und Ihrer Stiftung in dieser Stadt sein?
Ich denke, dass die großen Herausforderungen gar nicht so auf unserer Seite liegen, sondern die liegen einfach in den Schulen durch den Personalmangel und den hohen Krankenstand. Und auch darin, darüber unterhielt ich mich gerade heute in einer Schule, wenn Menschen sich als Seiteneinsteiger oder auch auf Lehramt in einer Schule bewerben und arbeiten möchten, sie möchten alle heute nicht mehr Vollzeit arbeiten. Und das ist nicht nur in der Schule so, das ist in der Gastronomie und überall so. Die Leute sprechen von Work-Life-Balance und das muss sein. Ich sehe das anders. Ich arbeite bestimmt mehr als 40 Stunden in der Woche. Ich habe heute ein interessantes Interview gelesen von dem Jürgen Huhnke, der sagt, ich arbeite 30 Stunden und ich denke 60 Stunden. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich sehr wahr. Wenn ich sage, ich arbeite mehr als 40 Stunden, ist es auch nicht ganz richtig. Ich arbeite vielleicht nicht mehr als 40 Stunden, aber ich arbeite bestimmt 40 Stunden und denke bestimmt auch 60 Stunden. So ist es, weil man das einfach nicht mehr aus dem Kopf herausbekommt. Und wenn die andere Seite, die Versorgung der Schulen mit verlässlichen Lehrern und verlässlichen Unterrichtsgestaltungsmöglichkeiten sich nicht verbessert, dann wird es ziemlich schwer. Wenn Schulen Veranstaltungen oder Unternehmungen absagen müssen, weil viele Lehrer krank sind, eine Schule sagte mir neulich, als ich anrief, wir sind hier nur noch zu zweit. Mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Honorarkräfte sind da, Sozialpädagogen, aber ansonsten waren die nur noch zur Zeit eine Schule mit über 1000 Schülern. Das ist wirklich dramatisch. Ja, und absolut. Unsere Angebote werden gerne angenommen, weil wir dann auch mit zwei Ehrenamtlichen mit vor Ort sind und dann auch mal die Lehrer so ein bisschen entlasten können. Aber das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass die Schulen stabilisiert werden. Und dazu können wir wenig tun. Wir können nur weiter versuchen, starke Partner an der Seite der Schule zu sein und verlässliche Partner und wirklich auf deren Wünsche zu hören. Und wenn die sagen, das tut uns gut, einen Schulgarten zu haben, weil wir damit viel machen können, auch mit wenig Lehrkräften, dann machen wir das sofort und bauen denen das und versuchen, das deren Wünsche zu erfüllen. Also, ich bleibe eine Wunscherfüllerin. Hoffentlich.
Danke. Vielen Dank, Frau Ley, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Wie schön.